Für exklusive Inhalte kannst du diesen Podcast unterstützen. Mehr dazu in den Shownotes. Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast. Jetzt bewerten und abonnieren. Ich bin Marvin. Und in dieser Folge erzähle ich dir vom Droiden-Kontrollschiff. Möge die Nacht mit dir sein. Das Droiden-Kontrollschiff der Lucre-Hull-Klasse war ein besonderes Kriegsschiff der Handelsföderation, von dem aus ganze Armeen von B1-Kampfdroiden gesteuert werden konnten. Im Gegensatz zu den üblichen Kriegsfrachtern, die ebenfalls auf dem zivilen Ringfrachter basierten, war es mit einem Kontrollcomputer von riesigen Ausmaßen und zahlreichen leistungsstarken Sende- und Empfangsanlagen ausgestattet. Das Konzept der Kontrollschiffe ist so alt wie das der Droidenarmee selbst. Der wohl bekannteste Einsatz eines solchen Schiffes war die Schlacht von Naboo, bei der es aber schließlich zum wunden Punkt der Föderationstruppen wurde. Beschreibung: Äußeres. Die Form des Kontrollschiffes geht auf die Ringfrachter der Handelsföderation zurück. Charakteristisch war deren an der Vorderseite gespaltener, kreisförmiger Rumpf mit dem innenliegenden Kernschiff. Auch die Anordnung des Hangars und der Triebwerke blieb bei den Umbauten vom zivilen zum militärischen Schiff unverändert. Um seine Aufgabe als Fernsteuerungszentrale der Droidenarmee wahrnehmen zu können, mussten jedoch spezielle Vorrichtungen auf der Hülle installiert werden, die das Droidenkontrollschiff deutlich von den gewöhnlichen Kriegsfrachtern abhoben. Auf der ebenen Terrasse am Heck des Schiffes montierte man hohe Sendetürme und drei Sensorschüsseln verschiedener Größe, von denen zwei kleinere als Reserve für ein Versagen der Hauptschüssel gedacht waren. Auf dem Außenring waren zudem 16 Empfangsstationen für Feedbacksignale angebracht, Backbord und Steuerbord, auf der Ober- und Unterseite jeweils 4. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal war der vordere Kommandoturm des Kernschiffs, der erst im Laufe der Klonkriege auch auf den übrigen Kampfschiffen installiert wurde. Ältere Kriegsfrachter wie jene zur Zeit der Blockade von Naboo trugen ihn zum Beispiel noch nicht. Aufbau. Wie auch die ursprünglichen Ringfrachter verfügte das Kontrollschiff über eine Vielzahl von Andock- und Verankerungssystemen an der Ringöffnung, von denen die beiden großen Andockklauen an der Vorderseite die wohl auffälligsten waren. Die langgezogenen Erhebungen zu beiden Seiten der Öffnung, in denen sich große Traktorstrahlaggregate für die Einführung von Schiffen befanden, waren ebenfalls vorhanden. Neben den beiden Haupteinflugtoren am Bug lagen noch weitere Öffnungen und Hangars im Innenbereich des Droidenkontrollschiffes verteilt, sowohl an den Ringinnenseiten als auch am Kern. Begab man sich als Besucher in das Zentrum des Schiffs, so konnte man dort einen deutlichen Unterschied zu den gewöhnlichen sogenannten Lucre-Hull-Kernschiffen erkennen. Anstelle eines großen Zentralreaktors und eines nur minimalen Droidenkontrollsystems befand sich im Kern eines Kontrollschiffs ein Computer von immensen Ausmaßen, der von 8 kombinierten Reaktor- und Energiegeneratorblöcken versorgt wurde. Diese standen in 2 Vierergruppen aufrecht zur linken und zur rechten des Rechensystems und leiteten die nötige Energie über jeweils eine Direktverbindung hinein, die mehrere AAT-Panzer nebeneinander hätte aufnehmen können. Der gewaltige, zylindrische Block, der das Kontrollcomputersystem darstellte, füllte einen Großteil des Kernschiffes aus, in welchem daher weniger Platz für sonstige Decks zur Verfügung stand. Direkt unter dem höchsten Punkt des Innenraumes schloss sich das eigentliche Herz des Rechenzentrums an, der Computerkern. Sämtliche Signale, die in den Rechnerblock oder aus ihm herausgeschickt wurden, liefen über starke Leitungsbahnen durch die Rückwand des Kernschiffes, über den Zentralträger, an dem die Kugel befestigt war, bis hin zur weitläufigen Senderplattform am Heck. Ein eingehendes Signal wurde zunächst von den Empfängern über umlaufende Leitungen in die Seitenarme transportiert, um anschließend denselben Weg in entgegengesetzter Richtung zu nehmen. Die Brückentürme auf der Oberseite der Zentralkugel glichen den Standardtürmen, die später auf sämtlichen militärisch genutzten Kernschiffen montiert wurden. Durch die Spezialisierung zur Droidenkontrollstation gingen dem Kernschiff einige seiner militärischen Möglichkeiten verloren. So konnte es nicht mehr als Landungsschiff eingesetzt werden und hatte auch nicht mehr ausreichend Kapazitäten zum Truppentransport wie seine Vorbilder, die sich von Kriegsfrachtern lösen und vielfältige Aufgaben wahrnehmen konnten. Direkt unterhalb der weitläufigen Sendeplattform am Heck waren die mächtigen Antriebssysteme des Kontrollschiffes untergebracht. Hinter den drei kugelförmigen Reaktoren befanden sich unmittelbar die zylinderförmigen Haupttriebwerke, die am hinteren Ende des Schiffs herausragten. Rechts des Steuerbordreaktors und links des Backbordreaktors schlossen sich die Innenräume der beiden Frachtarme an. Sie waren in jeweils drei etwa gleich große Abschnitte mit unterschiedlicher Funktion gegliedert, die sogenannten Hangarzonen. Der hinterste Teil, die Zone 3, diente als Lagerfläche und Montagebühne für 10 9979 Landungsschiffe, welche zwecks Platzersparnis in Rumpfteil, Landesockel und Flügel zerlegt wurden. Bei Bedarf beförderte man diese 6 Einzelteile in die Hangarmitte, wo sie mit Hilfe von an der Decke befestigten Lastkränen zusammengefügt wurden. Das fertige Landungsschiff gelangte anschließend in die Zone 2, wo im Zuge des Umbaus 3 Parkboxen an der äußeren Wand eingerichtet wurden. Aus mehreren Fahrzeuggaragen innerhalb der Zone 2 wurden nun MTTs, AATs und Handelsföderation-Truppentransporter angeliefert und von den Transportern aufgenommen. Die beladenen 10 9979 passierten nach Beenden des Beladevorgangs das letzte Zwischenschott in Richtung Zone 1, die das eigentliche Flugdeck darstellte. Mit jeweils einer Schiffslänge Abstand warteten die fertig beladenen und ausgerüsteten Truppentransporter nun auf die Startfreigabe, die, wie auch fast der gesamte übrige Schiffsbetrieb, automatisch abgewickelt wurde. Die abhebenden Raumschiffe verließen, geführt durch den Andock-Traktorstrahl, die Hangars durch die großen Hauptluken und zündeten erst nach knapp 200 Metern ihre eigenen Bordtriebwerke. Neben den für den Flugbetrieb nötigen Elementen enthielten die Frachtarme noch weitere wichtige Einrichtungen und Systeme. Hinter den Wandverkleidungen, allgegenwärtig, waren Leitungen zur Energieversorgung, Lüftungsschächte und kleinere Generatoren und Verteilersysteme, die für den Betrieb der einzelnen Schiffsabschnitte unerlässlich waren. Neben den Garagen an den Hangarseiten, die zuvor als Stellfläche für galaktische Frachtcontainer gedient hatten, befanden sich auch unterhalb des Hangarbodens sogenannte Subdeckgaragen, die weitere Panzerfahrzeuge aufnehmen konnten. Gleichzeitig lagerten auf dieser Ebene große Munitionsvorräte, um ausreichend Nachschub für die Invasionstruppen zur Verfügung zu haben. Besonders für die beiden letztgenannten Zwecke, das Parken von Panzerfahrzeugen sowie die Lagerung von Munition, war die großzügige Auslegung des Ringfrachters mit seinen ausgedehnten Lagerräumen geradezu ideal. An anderer Stelle wies das Droidenkontrollschiff jedoch dieselben Mängel auf wie der gewöhnliche Kriegsfrachter, dessen größter Schwachpunkt seine Verteidigungsfähigkeit war. Als Ausgleich für die lückenhafte Abwehr stationierte man an Bord des Kontrollschiffes eine große Anzahl von Vulture-Klasse-Droiden-Sternenjäger, die im Falle eines Angriffes als Abfangjäger dienen sollten. Da diese aufgrund ihrer Größe keine eigene Energieversorgung besaßen, mussten sie nach Erreichen der Maximalflugzeit mit Energie aus dem Mutterschiff aufgeladen und mit neuen Festtreibstoffstäben ausgestattet werden. Zu diesem Zweck installierte man weitläufige, an Energieleitungen des Schiffs angeschlossene Haltegitter unter der Decke, an denen sich die Jäger wie eine Insektenkolonie versammelten. Diese Vorrichtung hielt die Schwärme kampfbereit, ohne dabei wertvollen Platz am Hangarboden zu beanspruchen. Technik. Den wohl bemerkenswertesten Bestandteil der technischen Ausstattung des Droidenkontrollschiffes bildete das für die Droidenarmee unerlässliche Kontrollsystem, das diesem Schiff seinen Namen gab. Selbst unfähig zur Informationsverarbeitung waren die mechanischen Soldaten der Handelsföderation auf ein Leitsignal angewiesen, das hunderten Kämpfern gleichzeitig, aber auch einzelnen Droiden speziell, die benötigten Befehle übermitteln und sie in jeder möglichen Situation führen konnte. Der Ablauf gestaltete sich dabei wie folgt. Sämtliche für die Steuerung relevanten Informationen, die durch Sensoren im Einsatzgebiet gesammelt wurden, mussten von der Steuerungssoftware, dem Droidenkontrollprogramm, ausgewertet werden, um entsprechende Signale ausgeben zu können. Die aus dem Einsatzgebiet abgeschickten Informationen erreichten die Empfangsanlagen des Kontrollschiffes, die sie in Richtung Kern weiterleiteten. Sie wurden dabei zu einem stetigen Input gebündelt, der schließlich im zentralen Computer des Schiffs ankam. Unter Einsatz der gewaltigen Rechenleistung des Systems entstanden nun die Befehle für die Droidengehirne der Streitkräfte sowohl für die Fliegenden als auch für solche am Boden, wobei die Entscheidungen nach bestimmten festgelegten Mustern gefällt wurden. Mit Hilfe der turmhohen Sendeanlagen am Heck strahlte das Kontrollschiff ein stetiges Signal aus, in dem sämtliche Anweisungen, die zeitgleich erteilt werden sollten, zugleich enthalten waren. Die enorme Sendeleistung erlaubte dabei eine Fernsteuerung mit einer effektiven Reichweite von bis zu 16.500 Kilometern. Sollte der Funk ausfallen oder gestört werden, war es allerdings noch möglich, die Droiden mittels Laserkommunikation zu steuern. Auf diese Weise konnten jedoch nur vergleichsweise wenige Schiffe erreicht werden und es war ständiger Sichtkontakt zwischen Droiden und Kontrollschiff erforderlich. Ohne Unterlass waren daher riesige Datenströme im Kontrollschiff unterwegs, das somit das Herz der Föderationsarmee darstellte. Ein gezielter Schlag gegen dieses unverzichtbare Glied würde den Kampfwert der Droidenstreitkräfte schlagartig auf den von Metallabfällen reduzieren. Die grundlegenden Schiffssysteme dagegen wiesen starke Ähnlichkeiten mit denen der Kriegsfrachter auf, darunter auch der Antrieb mit seiner direkten Kopplung von Reaktoren und Triebwerken und dem empfindlichen Reaktorvorsystem. Funktion: Das Droidenkontrollprogramm war eine von der Handelsföderation entwickelte, spezielle Software, die für die Steuerung der B1-Kampfdroiden nötig war. Da diese Kampfdroiden keine eigenen Programmspeicher hatten und auch Gefechtssituationen nicht selbst verarbeiten konnten, musste ein Programm geschrieben werden, das in der Lage war, eine ganze Armee von Kampfdroiden mit den nötigen Befehlen für die Schlacht zu versorgen. Die Software war auf dem Zentralcomputer eines Droidenkontrollschiffes gespeichert und enthielt vorgefertigte Muster, nach denen Situationen bewertet und die entsprechenden Befehle an die Droiden vergeben werden konnten. Versagten diese Muster, musste je nach Situation individuell ein Befehl an einzelne Einheiten vergeben werden, was durch den Signalweg eine gewisse Zeitverzögerung verursachte. Die strategische Vorgehensweise musste ebenfalls vorgegeben werden, und deshalb agierten die Droiden um einiges weniger intelligent als die echten Elitesoldaten, von denen man die Bewegungsschemata übernommen hatte. Deutlich wurden die Defizite durch die Niederlage bei der Schlacht von Naboo. Sowohl das Kontrollprogramm als auch die Kampfdroiden wurden danach überarbeitet. Geschichte: Mit der Absegnung der Pläne zur Aufstellung einer Droidenarmee begann auch die Planungsphase für die verschiedenen Fahrzeuge und Raumschiffe, die Teil der neuen Streitkräfte werden sollten. Da man sich gegen voll ausgerüstete, intelligente Kampfdroiden und stattdessen für die kostengünstige, aber geistlose Variante entschied, wurde ein zentrales Steuerungssystem notwendig, das den Kämpfern das Denken abnahm. Die Einrichtung eines solchen Systems an Bord eines Schiffes sorgte für die gewünschte Mobilität und machte die Steuerungseinheit von den übrigen Streitkräften unabhängig. Da es den wirtschaftlich denkenden Naimedianern als unnötig erschien, eine neue Schiffsgattung für diesen Zweck ins Leben zu rufen, verwendete man kurzerhand die bewährten, wenn auch nicht fehlerfreien Ringschiffe. Nach Abschluss der Umbauarbeiten und der Fertigstellung des Droidenkontrollprogramms konnte das Steuerungssystem in Betrieb genommen und in einigen Manövern auf seine Tauglichkeit getestet werden. Welch fatalen Nachteil eine derartige Zentralisierung mit sich brachte, sollte die Handelsföderation im Jahre 32 vor der Schlacht von Yavin während der Schlacht von Naboo erfahren. Nach einer anfänglichen Blockade des Planeten und einer anschließenden Invasion schlugen die bedrängten Bewohner von Naboo unter der Führung der jungen Königin Amidala und des Gungan-Anführers Boss Nass zurück. Unterstützt von zwei Jedi und dem ehemaligen Sklavenjungen Anakin Skywalker leiteten sie mit Hilfe eines Ablenkungsmanövers zu Lande einen Gegenschlag im Weltraum ein, in dessen Folge das Kontrollschiff zerstört und die Föderationsarmee damit unbrauchbar wurde. Anakin Skywalker, der während der Schlacht unerwartet zum Helden wurde, zerstörte nach einer Bruchlandung im Inneren des Kontrollschiffes einen der Pilotreaktoren im Heck des Schiffes mit einem Protonentorpedo und löste damit eine Kettenreaktion aus, die in der Explosion des gesamten Reaktorkomplexes und des Zentralrechners kulminierte und so die Besetzung Naboos beendete. Ein solches Missgeschick hätte sich mit einer einfachen Panzerung zum Schutz des Reaktorvorsystems verhindern lassen, jedoch bemerkten die Naimoidianer zu spät, dass sie am falschen Ende gespart hatten. Übrigens, nach der gescheiterten Blockade von Naboo wurden die Führer der Handelsföderation, wie so oft, nie zur Rechenschaft gezogen. Erst nach dem Anschluss der Handelsföderation an die Konföderation unabhängiger Systeme und den damit verbundenen Übergang ihrer Druidenarmee samt Kontrollschiffen in deren Streitkräfte erfolgten Modifikationen am Steuersystem und den Kampfdruiden. Diese wurden dadurch selbstständiger, sodass sie nicht länger an ein dauerhaftes Signal gebunden waren. Dennoch behielten die Kontrollschiffe ihre wichtige Rolle als leitendes Organ der Streitkräfte bei. Die Geschichte der Druidenkontrollschiffe endete mit der vollständigen Deaktivierung der Druidenarmee nach dem Ende der Klonkriege im Jahre 19 vor der Schlacht von Yavin. Die Konföderation war geschlagen und auch ihre mechanische Armee gehörte damit der Vergangenheit an.